zunächst mal wieder herzliche Grüße aus Pfarrheim. Ja, was habe ich heute für uns? Okay. Vielleicht einmal erst kurz vorweg was Praktisches. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben. Ich denke, das kennen die meisten von uns. Und wer ein gutes Bier genießen will, der muss darauf vertrauen, dass der Braumeister sein Handwerk versteht, dass die verschiedenen Zutaten zusammenpassen. Der erste Schritt ist entscheidend. Die Qualität des Korns, des Hopfens, seine persönliche Erfahrung, all das, was er gelernt hat, all das trägt dazu bei, dass sein Produkt guten Absatz findet und dass es vielen Menschen trinken. Und dabei ist es wichtig, dass er sich an das Reinheitsgebot hält. Nichts verfälscht. Was hat es mit meiner Predigt zu tun? Was kann das für jeden von uns Einzelner bedeuten? Was kann das für uns als Gemeinde bedeuten? Funktioniert es auch mit Menschen? Lassen wir uns was sagen? Lassen wir uns formen? Und meine Frage ist, wem vertrauen wir denn überhaupt? Und das Zweite, sind wir auch gehorsam? Und was kommt denn zum Schluss dabei für mich raus? Soll nur ich was davon haben oder sollen möglichst viele davon profitieren? So was Ähnliches wie eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Will ich denn überhaupt mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Charakteren ein Ziel verfolgen, einen gemeinsamen Weg gehen? Vertrauen wir einen Meister? Sind seine Zutaten und Rezepte richtungsweisend? Oder möchten wir gern unser eigenes Züppchen kochen, wenn wir so schön sagen? Und in einem Sprichwort heißt es, viele Köche verderben den Brei. Und ich denke, viele Religionsgemeinschaften, viele Gemeinden haben da schon ihre Erfahrungen gemacht. Aber für uns alle gilt, wir sollten unseren Meister kennen, wir sollten unseren Meister zuhören und vor allem, wir sollten unserem Meister vertrauen. Und mein Predigttext für heute steht im Philipperbrief, der Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. Wer vielleicht eine Bibel dabei hat, kann sie aufschlagen. Wenn nicht, ich werde es jetzt mal vorlesen. Also meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Kinder, unsträflich mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in dieser Welt scheint. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, damit ich weder vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wer diesen Philipperbrief liest, der wird feststellen, wie häufig das Wort Freude oder sich freuen vorkommt. Ob es die persönliche Freude des Paulus ist oder der Aufruf, freut euch im Herrn. Und der Paulus hat ja diesen Brief aus dem Gefängnis geschrieben. Trotzdem war er guten Mutes. Seine Gefangenschaft hat er dazu geführt, zur Verbreitung der guten Nachricht. Sein Verhältnis zur Gemeinde in Philippi war herzlich, sehr persönlich. Obwohl er um sein Leben bangen musste, war er doch der Antreiber, der Motor, der Zuversicht ausstrahlte, der auch Ermutigung zugesprochen hat. Für Christus kämpfen und leiden, das war seine Devise. Und er hat auch immer wieder betont, Glaube braucht Ermahnung, Glaube braucht auch Bewährung. Und ihr Glaube braucht Freude und vor allem braucht Glaube, Liebe und Demut. Und zum Glauben gehört auch Gehorsam und Ermahnung. Und er sagt den Philippern hier nichts Neues. Glauben und Gehorchen gehört für Paulus zusammen. Das war seine grundlegende Botschaft für alle Gemeinden. Und im Vers 12 bestätigte er es den Philippern: Wie ihr alle Zeit gehorsam wart, nicht Paulus waren sie gehorsam, sondern Gott und dem Herrn Jesus in seinem Wort. Und dann sagt er zu ihnen: Mit Furcht und Zittern schafft euch eure eigene Rettung. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und dann hängt er noch was ganz Wichtiges an. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Paulus ist um Sorge um das Heil der Philipper. Aber wir hören hier solche erstaunliche Sätze wie: eigene Rettung herbeiführen und das mit Furcht und Zittern. Und noch erstaunlicher die Begründung: Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen wirkt. Hier spätestens sollten sich bei uns die Rädchen in unserem Kopf drehen. Wir sollen selbst für unsere Rettung wirken. Da haben wir doch was im Hinterkopf. Paulus hat doch auch gesagt: Zu deiner Rettung kannst du nicht das Geringste hinzutun. Es ist ein freies Geschenk der Gnade. Selbst das Annehmen des Glaubens ist Gottes Werk durch den Heiligen Geist. Passt es beides überhaupt zusammen? Gnade und eigenes Zutun? Eigener Wille? Ein Beispiel: einmal so und einmal so. Aber ist auf dem Gebiet der Gnade und des Heiligen Geistes gar nicht anders als im Gebiet der Schöpfung. Zum Beispiel: nicht du machst dir die Augen und bereitest dir das Sehen. Das sehende Auge ist die wunderbare Gabe Gottes allein. Aber da du nun diese Gabe hast, jetzt sieh auch wirklich, gebrauche dein Auge. Es ist deine Verantwortung, wie du mit deinen Augen umgehst, was du siehst und wie du siehst. Wir sind keine toten Gefäße. Gott achtet uns in seinem Wirken als lebendige Personen. Gnade und Tun gehört also zusammen. Dafür müssen wir aufpassen. Gerade weil Gott bei den Philippern so viel Gutes getan hat, weil in ihrem jetzigen Glaubensstand so viel Gnade sichtbar wird, deshalb sollen sie mit entschlossenem Handeln dieses Werk fortsetzen. Sie sollen jetzt sorglos mit ihrem Schatz umgehen, den sie von Gott haben. Es war Gottes Wohlgefallen, dass die Philipper diesen Weg auch gegangen sind. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel seid. Kinder Gottes in einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Boah. Paulus wusste, dass Murren und Bedenken den Weg der Gemeinde gefährden konnten. Dass Murren tief in den Herzen verborgen den Gehorsam lähmt. Dass menschliche Vorstellungen nicht immer mit Gottes Plänen zusammenpassen. Ich denke, das wissen wir alle. Und sicherlich war ihm der Auszug Israels aus Ägypten vor Augen gestanden. Das ständige Murren war der Gegensatz zum Glauben und verhinderte so die Erfüllung des göttlichen Heilplans. Das können wir alles nachlesen. Es war eine dringende Mahnung an die Philipper. Es kam ihm darauf an, dass Gottes Volk des neuen Bundes nicht der gleichen Versuchung unterlag. Fleckenlose Kinder ohne Falsch und Tadel sollten sie sein. Auch wenn das Judentum in Philippi keine Rolle gespielt hat, so wussten sie auch, was ein verkehrtes und krummes Geschlecht ist. Ihr könnt es in der Apostelgeschichte 16, die Verse 19 bis 24 nachlesen. Wie konnten nun die Philipper damals das Wort des Lebens festhalten? Leuchten als Lichter in dieser Welt. Sicher ist, ein neues Testament hat es noch nicht gegeben. Und die vielen wenigen Schriftrollen, die sie hatten, waren sicherlich schwer erschwinglich. Vieles musste in ihrem Herzen bewegt werden. Es wurde zum persönlichen Eigentum. Damit sollten sie ihre Rettung schaffen. Und diese Aufgabe stand ganz im Licht des Tages des Christus. Auf diesen Tag zielte allein Denken und Tun. Auf den Tag des Christus, das sollte ihr Lohn sein für Paulus ein Genugtuung. Es ist nicht umsonst gelaufen, hat nicht vergeblich gearbeitet. Vielleicht hat er bei diesen Sätzen schon an sein Ende gedacht. Er saß ja im Gefängnis, ohne zu wissen, wie es weitergeht mit ihm. 2000 Jahre später, wie können alles in der Bibel nachlesen, ist uns bewusst, welchen Schatz wir überhaupt haben in der Bibel? Das Wort des Lebens in Form eines Buches, das sich heutzutage ja jeder leisten kann. Jetzt kann sich jeder selber fragen, ob es sich lohnt, dieses Buch, diesen Zutaten, die uns Gott offenbart hat, zu vertrauen. Meine Frage, nimmst du die Gnade Gottes an? Legst du dein Leben wirklich in seine Hände? Lässt du dich von Jesus führen, um so das ewige Heil zu erlangen? Und dieser Brief, diese Verse, die Paulus an die Philipper schrieb, die sollen auch uns ermutigen. Er würde auch an uns seine Freude holen. In unserem Gemeindeleben finden wir einiges wieder, was dem Paulus so wichtig war. Ermahnung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit eines Sinnes sein, Demut und Respekt untereinander, gesinnt sein wie Jesus Christus. Steht es nicht in eurem Gemeindebrief? Haltet fest daran, lasst euch nicht durcheinander bringen, haltet fest am Gebet, ermutigt euch gegenseitig. Sicher kann in einer Gemeinde nicht alles perfekt sein, denn dann wären wir her nicht mehr auf dieser Erde. Aber trotzdem, denkt mal dran, manchmal braucht es eine Korrektur, gerade wenn es um Freiheit und Gnade geht. Richtlinien, Regeln sind uns von Gott gegeben, um sie einzuhalten. Gaben, Talente, die wir bekommen haben, die sollten wir bereitwillig weitergeben, nicht bloß allein für uns behalten. Gehorsam und Wollen sind beides ein wichtiger Meilenstein in so einem Christenleben. Denken wir bloß an den reichen Jüngling. Er hatte viele Gaben, aber als Jesus ihm aufgefordert hat, alles zu verkaufen, dann wurde er traurig und ging fort. Und dann können wir lesen, Jesus ließ ihn gehen. Er hat sich nicht mehr um ihn gekümmert. Sind wir bereit, auf Jesus zu hören, wenn er was zu uns sagt? Setzen wir uns auch in Bewegung oder warten wir lieber ab, bis sich irgendwas tut? Wie hat es denn Jesus gemacht? Jesus hat alle Gnadengaben, alle Liebe vom Vater erhalten. Alles, was er auf dieser Erde war, alles war durch seinen Vater geleitet. Aber dadurch ist Jesus nicht untätig geworden, nicht nur ein Besitzer schöner und erfreulicher Gaben. Er hat sich auch nicht geschont, das wissen wir. Und er war nicht nur Sohn, wie man manchmal so schön sagt, hat die Hände in den Schoß gelegt. Nein, er hat alles gegeben, weil er dem Vater gehorsam sein wollte. Wir wissen, er hat sein eigenes Leben dafür gegeben. Dein Wille soll geschehen, hat er gesagt. Wie oft tun wir den Willen des Vaters? Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht? Jesus ähnlicher werden, was heißt es? Jesus nachzufolgen hat meiner Meinung nach auch was mit Gehorsam und Disziplin zu tun. Wenn ich beim Schroten, das ist der Vorgang ja beim Bierbrauen, mich nicht an die Vorgaben des Braumeisters halte, dann wird die Qualität des Bieres ganz schön drunter leiden. Und wenn jeder in der Gemeinde sein eigenes Kochbuch, seine eigenen Rezepte verwenden würde, wenn jeder seinen eigenen Weg gehen würde, dann würden wir uns ganz schnell verlaufen. Das wäre zwar ein einfacher Weg und bequemer, aber um Meinungsverschwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, wäre es kein Weg. Der Weg, der die Bibel uns rät, ist damit nicht gemeint. Jesus hat gesagt, jede Herde, das haben wir vorhin auch gesungen, braucht einen Hirten. Und zu den Hirten hat er gesagt, habt Acht auf die Herde. Die Hirten sind dazu da, die Herde zu stärken, sie aufzubauen, sie mit Jesu Hilfe auf sicheren Wegen zu führen. Ist es in unseren modernen Gemeinden noch haltbar, noch relevant? Ja, liebe Geschwister, wenn wir gemeinsam das Evangelium leben und verkünden wollen, dann müssen wir zusammenrücken. Dann dürfen wir dem Feind keine Chance geben, uns auseinanderzubringen. Jesus liebt alle gleich. Vor Jesus sind wir alle gleich. Aber dennoch sind nicht alle Hirten und deswegen setzt Jesus seine Hirten ein. Darauf dürfen wir auch vertrauen. Deswegen sollten wir auch immer wieder für unsere Hirten, für die Verantwortlichen beten, dass sie die Wege Gottes erkennen und auch dann auch handeln. Könnt ihr dazu Amen sagen? Und das soll uns allen Mut machen. Die Gnade Gottes führt uns und er wirkt auch das Wollen und das Gelingen. Da ist sie wieder, diese unverdiente Gnade. Er will nicht, dass wir auf der Strecke bleiben. Und trotz aller Freiheit in unserem Glaubensleben werden wir von Paulus aufgefordert, tut alles ohne Murren und Zweifel. In einer anderen Übersetzung heißt es, ohne Murren und Bedenken. Dieser Aufruf geht nicht nur an einzelne Personen, er betrifft uns nämlich alle. Nicht nur die im Vordergrund stehen, nicht nur die Verantwortung tragen. Bedenken können hemmen und lähmen. Murren, zweifeln, das zeigt doch oft, dass ich meine eigenen Entscheidungen durchsetzen will. Gottes Weisungen nicht richtig vertraue. Dann werden wir unzufrieden, dann murmeln und geben vielleicht sogar den anderen die Schuld. Ich denke, das kennen wir alle aus unserem Leben. Das bedeutet aber nicht, dass ich meinen Mund halten muss. Sind wir bereit, miteinander unsere Meinungsverschiedenheiten auszutragen, sie gemeinsam vor Gott zu bringen, zu prüfen? Ja, liebe Geschwister, und hierzu, denke ich, gehört einfach eine Portion Mut und eine Portion Gottvertrauen. Das wirkt der Art Gottes Geist in uns. Das soll eine Gemeinde ausmachen. Jesus ist der Leib der Gemeinde und er verbindet auch hier. Er hilft uns durch dieses tiefe Tal hindurch, manchmal, wo wir durch müssen. Der Verheißung nach sind wir ja Kinder Gottes. Also lasst uns auch da noch handeln. Mit Freude und Zuversicht. Und immer wissend, dass Gottes Gnade uns begleitet. Dürfen wir in dieser Gemeinde auch dienen. Jeder Einzelne, wo er seinen Platz hat. Paulus nennt unsere Gesellschaft ein krummes und verkehrtes Geschlecht. Ohne dass ich Einzelheiten nennen möchte, wissen wir alle, wie es hier auf dieser Erde zugeht. Die Menschen haben nichts mehr dazu gelernt. Im Gegenteil, sie erfinden immer mehr Lügen und Gaunereien. Und meine Frage ist, wen kann man denn heutzutage überhaupt noch trauen? Aber wir leben in dieser Welt und hier dürfen wir Zeugen sein. Zeugen eines barmherzigen und liebenden Gottes. Meine Frage, sind unsere Gemeinden Aushängeschilder? Sind wir offen für die Nöte dieser Welt? Grenzen wir Menschen aus, weil sie anders sind wie wir, weil sie vielleicht anders denken? Liegt uns was an ihrer Errettung? Scheinen wir als Lichter, Christen sollen ja das Licht Jesu reflektieren. Das Licht alleine reicht aber nicht immer aus. Unser Mund soll das auch bekunden. Wir dürfen uns von Gott benutzen lassen. Menschen eine neue Perspektive zeigen. Den Menschen einen neuen Weg zu Gott bahnen. Am Wort des Lebens festhalten, um damit ihre Rettung zu ermöglichen. Wir dürfen Vorbilder sein. Licht in diese Dunkelheit tragen. Menschen mit einer Freude begeistern. Vielleicht noch ein letzter Denkanstoß. Unser Missionsauftrag vor Jesus ist noch nie so nahe gekommen wie jetzt. Menschen aus verschiedenen Nationen in großer Zahl vor unserer eigenen Haustür. Hier kann jede Gemeinde, jeder Einzelne an der großen Mission Gottes teilnehmen. Von dieser Verpflichtung werden wir erst entbunden sein, wenn wir einst bei ihm in der Herrlichkeit sind. Und darauf dürfen wir uns ja freuen. Denk mal an Paulus. Trotz der Ungewissheit, wie es mit ihm weitergeht, trotz Gefängnis, trotz Folter, hat er nicht gedacht, jetzt ist alles aus. Im Gegenteil, er strahlt vor Selbstbewusstsein. Sowas kann man nur, wenn man von Christus ergriffen ist. Und der Heilige Geist, der will auch dich und mich ergreifen. Christsein ist nicht Trauriges. Die Freude an unserem Herrn Jesus sollte auch unser Motor, unser Antrieb sein. Nicht mit gesenktem Kopf, sondern mit erhobenem Haupt dürfen wir diese frohe Botschaft weitergeben. Und der Paulus hat gesagt, Freude steckt an. Und der Paulus bringt diese Freude zum Ausdruck. Gemeinde, es freut euch. Und abermals sage ich, freut euch im Herrn. Ihr lauft nicht umsonst. Eure Errettung naht. Amen.
Amen.
Lasst uns